Moment noch. Der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Mit Simone Schweizer.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Moment noch, dem Stabilitäts-Jobcast. Heute geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick ziemlich wenig mit Stabilität zu tun hat. Es geht um das Stichwort Agilität. Ist der Hype also jetzt schon bald vorbei oder nicht? Und wie redet man über das Thema, wenn man mit der Brille von Stabilität draufschaut? Mein heutiger Gast kennt sich mit diesem Thema sehr gut aus. Es ist Kai Chesney, der Gründer von Futureproof Organization. Er ist seit vielen Jahren als Berater und Trainer für Transformation tätig und bringt eine Menge Praxiserfahrung mit. Zum Thema Agilität wird ja schon viel gesagt. Man hört auch oft, dass der Hype vorbei ist und dass viele das Thema einfach nicht mehr hören können. Aber Fakt ist, in vielen Branchen und Unternehmen ist Agilität einfach tägliche Realität. Und das ist auch mehr als ein Buzzword. Ich würde es als eine Philosophie bezeichnen, mit der man den vielfältigen Veränderungen unserer Zeit einfach gut begegnen kann. Und wenn du wissen willst, was Kais Antworten auf die Fragen vom Anfang sind, dann bleib dran und nimm dir den Moment noch. Hallo Kai, ich freue mich sehr, dass du heute hier beim Moment noch zu Gast bist.
Ja, danke schön für die Einladung, Simone. Ich freue mich.
Ja, wir haben ja heute das Thema Agilität. Da wird ja schon unheimlich viel drüber erzählt und wir werden da auch nicht das Rad neu erfinden heute, aber wir werden eins machen, was wir beim Moment noch immer tun. Wir werden das aus der Brille der Stabilität, also vor allem dem Bedürfnis von Menschen nach Stabilität, ein bisschen abklopfen. Und da freue ich mich schon total drauf, was du auf die ganzen Fragen, die ich mitgebracht habe, sagen wirst.
Ja, ich bin gespannt, Simone. Ich bin gespannt zu hören, was du fragst und auch hier und da deine Rückmeldung zu hören, wie du das erlebst.
Ja, lass uns gleich einsteigen. Aber bevor wir loslegen, würde ich gerne mal wissen, wie geht's dir heute, Kai?
Du, mir geht's wunderbar. Wir haben so die letzten Sommertage. Ich sitze hier in Wien in meinem Büro, da sehe ich gerade nicht so viel, aber ich war gerade draußen in der Mittagspause und es ist herrlich und es gilt nochmal zu genießen, die warmen Strahlen.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Das haben wir gestern auch gemacht. Bei uns ist jetzt ehrlich gesagt eine Schlechtwetterfront gekommen und es ist nicht so schön. Es ist noch warm, aber es hat schon geregnet heute und so. Aber die letzten Tage waren herrlich. Vielleicht noch mal ein bisschen einleitend zum Thema. Agilität gilt ja sehr oft als der Schlüssel zu mehr Flexibilität und schnellerer Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es das heute braucht. Aber die Frage, die ich heute mit dir besprechen will und vielleicht auch ein bisschen polarisierend besprechen will, ist, verliert man dadurch nicht zu viel Struktur und Stabilität? Oder ist genau das vielleicht der Irrglaube? Und da sprechen wir heute drüber, wie passen Agilität und Stabilität zusammen? Mhm. Und wann ist es überhaupt sinnvoll, agile Methoden zu nutzen? Mhm. Und da habe ich natürlich eine Idee dazu, aber du steckst da viel tiefer drin.
Ja, ich habe da meine Meinung. Schauen wir mal, wie gesagt, ob das auch deine ist. Ich bin total gespannt auf den Austausch.
Ja, okay. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, die ich sehr oft Leuten stelle in dem Zusammenhang. Nämlich, Kai, was bedeutet denn Stabilität für dich ganz persönlich?
Also Stabilität für mich heißt, Ankerpunkte zu haben, ein gesundes Fundament zu haben, auf dem man aufbauen kann. Und das, denke ich, kann man sowohl privat sehen, also für einen persönlich, was das so für Ankerpunkte sind, was einem Stabilität, einen Halt gibt, Sicherheit vermittelt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch für Unternehmen beziehungsweise deren Mitarbeitenden wichtig, Rahmenbedingungen zu haben, Werte zu haben, Verlässlichkeit, Sicherheit, die es einem ermöglichen, gerne zur Arbeit zu kommen, Höchstleistung zu bringen, sich wohlzufühlen und auch in Ausnahmesituationen große Veränderungen, schnelle Veränderungen, einschneidende Dinge, die in unserer Welt passieren, dem gelassen entgegenzusehen und mutig zu bleiben.
Mhm. Ja, sehr schön. Was ist jetzt für dich, wenn du magst es vielleicht sagen, was wäre jetzt so ein Stabilitätsanker für dich? Du hast eben gesagt, vielleicht privat?
Naja, also privat sind es für mich, dass ich gewisse Routinen habe, die mich täglich immer wieder begleiten, die mir so ein Gefühl von, ich habe die Kontrolle, ich habe die Sicherheit geben. Aber auch meine Familie, die immer für mich da ist, wo ich weiß, das kann ich mit meiner Frau besprechen. Und da kommt immer etwas raus, mit dem ich dann sehr zufrieden bin oder wo ich sage, okay, ich sehe das jetzt doch nochmal aus einer anderen Perspektive. Mhm. Das hilft mir, das einfach zu besprechen. Es gibt da weniger Ratschläge, meine Frau, aber das Gespräch mit ihr hilft mir oft, so persönlich Sicherheit und Stabilität zu finden, plus meine Routinen. Und ich persönlich brauche auch so Freiraum, einfach Zeit für mich, indem ich Sachen so mental sortieren kann. Das hilft mir.
Ja, sehr schön. Also das finde ich jetzt schön, dass du am Ende gesagt hast, dass du Zeit brauchst, um Dinge mental zu sortieren. Ich hatte so ein bisschen das Bild vor Augen, wenn so deine Gedanken so ein bisschen anfangen, ja, wie soll ich sagen, umherzulaufen, dann ist deine Frau so ein Ort, wo du hingehen kannst, wo du deine Gedanken auch sortieren kannst, wo die wieder eine Richtung kriegen. Und das ist genau das, wo wir ja beim Moment noch auch sehr oft drüber reden, nämlich über die Bedeutung von sozialen Beziehungen, die wir haben. Also wie viel Halt uns das gibt und wie wichtig das eigentlich ist, um uns auch, ja, um uns ein bisschen zu beruhigen. Also es gibt uns einfach Ruhe, wenn wir stabile Beziehungen haben. Vielen Dank, dass du da so offen deine Situation geschildert hast.
Ich teile das gern, Simone. Ich, genau wie du gerade gesagt hast, ist das ein total wichtiger Punkt. Und ich merke auch, wenn der nicht gegeben ist, dass mich das auch beruflich begleitet, tagsüber begleitet und mir dann schwerfällt, klaren Kopf zu finden. Und insofern finde ich Stabilität persönlich wahnsinnig wichtig, um auch in unserer heutigen Leistungsgesellschaft Performance bringen zu können.
Ja, genau. Das kann ich teilen. Mir geht das da ganz genauso. Für mich ist das tatsächlich auch mein Mann. Wir haben im Vorgespräch haben wir uns ein bisschen über das Thema Selbstständigkeit unterhalten und da braucht es auch immer wieder den Ort, wo du hingehen kannst, wo du die Stabilität für dich auch wieder findest, weil wir haben sehr viele Gedanken, die uns im Laufe eines Jahres so durch den Kopf gehen. Ja, jetzt zu deiner Arbeit. Du hast ja schon sehr viele Projekte begleitet, von digitaler Transformation, Leadership-Entwicklung und so weiter. Was sind denn so aktuell die Themen, die dich und deine Kunden ganz besonders beschäftigt haben? Und was sind so die Herausforderungen, die da aktuell am größten sind?
Wie der Titel dieses Podcasts ja schon sagt, spielt Agilität eine große Rolle seit Jahren bei mir. Das Thema agile Transformation. Und wir werden ja da heute noch im Laufe des Gesprächs ein bisschen detaillierter über Agilität auch sprechen, welche Facetten das hat. Kann schon mal vorweg sagen, die Facette, irgendwo eine agile Methode einzuführen, das ist nicht das, was ich unter Agilität verstehe. Deswegen stehen so auf meiner Liste von Dingen, die Unternehmen gerade umtreiben, viel das Thema Transformation, also von einem Zustand in einen anderen Zustand. Agilität spielt da immer eine große Rolle in unterschiedlichsten Ausprägungen. Auch beim Thema Strategieentwicklung, wie bin ich heutzutage flexibel beim Thema Strategieentwicklung und Umsetzung. Aber eben auch beim Thema Zusammenarbeit. Was heißen die heutigen Herausforderungen für das Thema Zusammenarbeit, für das Thema Leadership? Das sind alles Themen, die ich gerade in meiner Tätigkeit als Berater, als Transformationsexperte bei Unternehmen einbringe. Und auf der anderen Seite, da hatten wir uns auch im Vorfeld schon kurz darüber ausgetauscht, habe ich noch ein zweites Projekt gestartet, Future Proof Organization, wo es wirklich darum geht, weg davon zu kommen, so punktuelle Schmerzen von Unternehmen zu lindern, hin zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Wie schaffe ich Zukunftsfähigkeit in meinem Unternehmen und zwar aktiv und nicht reaktiv? Und da habe ich mich mit Kooperationspartnern zusammengetan, dieses Projekt gestartet und wir sind gerade dabei, da mit Unternehmen in Kontakt zu kommen und uns darüber auszutauschen, wie die Wahrnehmung und das Verständnis von den Unternehmen dafür ist.
Ja, das finde ich super spannend. Also das ganze Feld, was du erwähnt hast und eben sagtest du, auch wie kann ich flexibler werden in der Gestaltung der Strategie? Das ist ja sowas, also ich bin noch groß geworden, also Ausbildungsstudium war bei mir in den 90ern und habe ja BWL studiert. Da gab es natürlich auch das Thema Strategie und das waren so die Leitplanken. Und eine Strategie hat mindestens 10 Jahre Bestand gehabt, wenn sie gut war. Und dann hattest du diese Leitplanken. Und ich glaube, wer in einem Unternehmen unterwegs ist und sich ein bisschen mit den Themen auseinandersetzt, weiß, dass das heute leider nicht mehr funktioniert. Und das ist eine große Herausforderung, denke ich auch, dass das nimmt ja viel Stabilität auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchen wahrscheinlich die Unternehmer da aber immer wieder auch Boden unter die Füße zu kriegen. Und das begleitet ihr, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also das sind, wie gesagt, das Thema Strategie, Zusammenarbeit, Leadership, Transformation, das würde ich tatsächlich fast ein bisschen unter dem Gesichtspunkt punktuelle Veränderungen. Also Unternehmen haben eine Schwierigkeit, einen Schmerz, den sie gern lindern möchten. Mhm. Ist für mich nicht diese ganzheitliche Betrachtung, wir wollen in 10 Jahren wettbewerbsfähig sein und was müssen wir dafür tun? Aber um nochmal auf das Thema Strategie zurückzukommen, du hast völlig recht, die Unternehmen stellen sich die Frage und sagen, es ändern sich so viele Dinge. Also ich bin bei Energieunternehmen, ich bin bei großen Banken, wo so viel passiert auf dem Markt, Energiekrise, Ukraine, Krieg, aber auch hin zu bei einer Förderbank, wie sehen die Kredite aus für Sustainability-Maßnahmen, Corona-Kredite etc. etc. Das heißt, eine gewisse Strategie aufzustellen und davon auszugehen, dass die nächsten 10 Jahre, also davon redet gar keiner mehr, 5 Jahre ist so das absolute Maximum aktuell, eher so hin zu 2-3 Jahren. Das ist für die Unternehmen schwierig. Wie macht man das? Zum einen, wie stellt man so kurzfristige Strategien auf? Aber zum anderen ist es auch eine große Kunst, diese Strategie in die Mannschaft zu bringen, also das Thema Umsetzung. Mhm. Also ich unterscheide da zwischen Strategieentwicklung zum einen, herausfordernd, lass mal in die nächsten 5 Jahre schauen, in den aktuellen Zeiten, aber auch, was heißt es, diese Strategie im ganzen Unternehmen umzusetzen, so dass ich zu jedem Mitarbeitenden kommen kann, der sagt, wir kümmern uns gerade dieses Vierteljahr mit dem Fokus auf Neukundengewinnung und machen eigentlich nichts anderes. Das ist die große Kunst, das im Unternehmen zu bewerkstelligen. Und da helfen wir den Unternehmen dabei.
Ja, okay. Und das finde ich jetzt sehr interessant. Also wir wollen jetzt nicht vom Thema Agilität so weit abschweifen, aber mein Herz schlägt ja auch für solche Themen. Ja. Das heißt aber dadurch, dass man also quasi immer wieder neu einen Fokus festlegt, aber eben auch einen Fokus festlegt, wird dann Stabilität geschaffen. Der Fokus kann sich aber schneller verändern, als es vielleicht früher der Fall war, richtig?
Ja, man muss da, das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich so unser Thema Flexibilität, Agilität, Stabilität. Und ich persönlich denke nicht, dass das im Gegensatz zueinander steht sogar, sondern ich denke, mit dem Fokus bleibt, also ich habe die Möglichkeit, indem ich temporär einen bestimmten Fokus setze, gibt mir eine gewisse Flexibilität, weil ich weiß, ich setze jetzt den Fokus nicht für 5 Jahre und mache nichts anderes und merke nach 5 Jahren, ich war falsch unterwegs, sondern ich habe die Möglichkeit, diesen Fokus zu verändern. Schafft mir schon mal eine gewisse Flexibilität, weil ich das vierteljährlich prüfen kann. Mhm. Gleichzeitig schafft mir, genau wie du sagst, dieser Fokus aber eine gewisse Stabilität im Sinne von, jeder weiß, was gerade der Fokus ist, was gerade die Priorität ist. Und heutzutage, wo ich Führungskräfte sehe, bei denen man innerhalb von 2 Wochen keinen halben Stundentermin bekommt, die haben zu viele Bälle in der Luft. Und mit so einem gewissen Fokus und mit der Priorität schaffe ich eine Stabilität, eine Sicherheit, einen Halt, wo ich weiß, das ist jetzt das, wo das ganze Unternehmen danach tickt. Und ich kann mich nach links umdrehen und ich kann mich nach rechts umdrehen. Und ich werde hoffentlich keine fragenden Blicke ernten, warum ich mich jetzt darum kümmere, weil es ist für uns gemeinsam etwas, ein Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Ja.
Das ist die große Kunst. Das erinnert mich an das Buch. Ich habe von Jim Collins das Buch Der Weg zu den Besten gelesen.
Ich bin gerade dabei.
Ein Geheimnis davon ist genau das, dass es eben die eine Sache, die wir so gut können oder die jetzt in dem Fall würde ich sagen, die jetzt relevant ist, darauf konzentrieren sich alle. Und die große Kunst ist, glaube ich, dafür zu sorgen, dass es wirklich alle wissen, verstanden haben und das dann auch in die Richtung gegangen wird. Und ich finde das sehr entlastend, wenn man sagt, das machen wir jetzt mal für die nächsten x Monate, weil dann fällt auch die Entscheidung leichter. Du weißt, du kannst das revidieren, wenn das nicht in die richtigen Ergebnisse oder die erwünschten Ergebnisse bringt. Ja, sehr schön. Kai, Du hast ja schon unheimlich viele Erfahrungen in der Beratung gesammelt und warst vorher auch in der Healthcare-Industrie. Was hat denn dich persönlich motiviert, jetzt diesen Weg zu gehen und dich ständig mit dem Thema Transformation und Veränderung zu beschäftigen?
Das ist gar nicht so schwierig zu erklären, aber mein Herz schlägt für Lösungen. Also wer mich kennt, der weiß, ich habe immer Ideen, ich betrachte Sachen aus anderen Perspektiven. Mir liegt immer etwas daran, ergebnisorientiert und lösungsorientiert zu arbeiten und dem Kunden einen Wert zu generieren. Und ich habe halt festgestellt, in der Unternehmensberatung, in der ich früher gearbeitet habe, wo ich noch nicht selbstständig war, gibt es halt viele Themen und ich bin wirklich nicht der Richtige für alle Themen. Und ich möchte auf den Themen arbeiten, wo ich weiß, da habe ich eine echte Expertise, da habe ich ein echtes Interesse daran, da kann ich wirklich einen hohen Kundenwert bringen. Und das hat dazu geführt, dass ich mich selbstständig gemacht habe, in der Hoffnung, in der Erwartung, dass ich mich auf wirklich diese Projekte konzentrieren kann. Und mir geht es einfach darum, und ich muss wirklich sagen, seit 2011 mache ich den Job als Berater und es gab eigentlich kein Unternehmen, in dem ich nicht tolle, engagierte Mitarbeiter gesehen habe, die sowohl auf menschlicher als auch auf fachlicher Basis bewundernswert waren. Und oftmals habe ich mir trotzdem die Frage gestellt oder stelle mir immer noch die Frage, warum schaffen es die Unternehmen nicht mit diesen wunderbaren Menschen, die hochperformant und viel Know-how haben und Lust und Motivation, da die Welt zu verändern und letztendlich Probleme zu haben, bei denen wir sagen würden, das ist doch eigentlich gar kein Problem. Und da ich aber weiß, dass in Unternehmen viele Sachen eine Rolle spielen, dass es halt komplexer ist, als es sich oft anhört, politischer Natur, prozessualer Natur etc., struktureller Natur, schlägt mein Herz einfach, dorthin zu gehen und zu helfen und meine Lösungsorientierung, mein Know-how, meine Expertise, meinen Blick von außen einzubringen und Unternehmen zu helfen, zukünftig erfolgreich zu sein und Mitarbeitende zu haben, die motiviert und stabil zur Arbeit kommen.
Ja, sehr schön. Also das berührt mich gerade sehr, was du sagst, weil wir teilen offensichtlich eine Leidenschaft. Und zwar, wie wir drauf gucken und auch, was unsere Ziele sind. Mir geht das ganz ähnlich. Und jetzt bist du vielleicht, das ist jetzt ein Klischee, aber als Mann guckst du eher auf das Projekt, auf das Thema. Natürlich denkst du den Mensch mit. Bei mir ist die Leidenschaft eher der Mensch. Und dann resultiert daraus das Thema, was gut bearbeitet wird. Aber die Leidenschaft ist im Ergebnis und auch, wenn ich das so rausgehört habe, da hatte ich jetzt bei dir auch schon das Gefühl, dass da auch dein Herz so schlägt. Also dieses Engagement, diese guten Leute, die da arbeiten, die zusammenkommen und irgendwie gibt's unheimlich viele Reibereien oder es fehlt manchmal eben wohl an Klarheit, in welche Richtung man läuft und dann läuft's nicht richtig. Ist ja auch logisch, weil wenn man das jetzt mal sich überlegt, da haben wir hier in den anderen Folgen auch schon viel drüber gesprochen, das ist jetzt nicht unbedingt für unser Gehirn so toll, ne, ständig neue Dinge zu machen, sich ständig anpassen zu müssen, sich verändern zu wollen. Das Gehirn strebt ja eigentlich nach Bequemlichkeit, weil das ist unser größter Energieverbraucher und diese ganze Veränderung und Anpassung, das braucht ja unheimlich viel Energie. Und ja, die natürliche Tendenz, das machen wir ganz unbewusst, ist ja eher zu sagen, okay, jetzt habe ich das alles wieder strukturiert, ich weiß, wie es läuft, alles prima, alles unter Kontrolle. Und diese Schlagzahlen, wo wir uns anpassen müssen, haben halt extrem zugenommen. Und da ja jeder, der in so einem sozialen Kontext ist, damit beschäftigt ist und jeder wahrscheinlich eine eigene Idee davon hat, wie es am besten ist und da schwingt dann auch noch das Stabilitätsbedürfnis von jedem, das sehr unterschiedlich ist, mit, ist es gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist unheimlich hilfreich, wenn jemand wie du dann ins Unternehmen geht und beim Sortieren hilft, weil du hast ja kein Interesse daran, wohin es gehen soll, außer dass es gut werden soll. Du hast keine Eigeninteressen da und das ist, glaube ich, immer sehr, sehr hilfreich.
Absolut.
Jetzt habe ich ja angeteasert schon mehrfach und jetzt gehen wir auch wirklich auf die Frage mal ein. Ich habe gelesen zum Thema Agilitätshype und zwar gab es vor ein paar Jahren vom Manager-Magazin da mal so einen Artikel, kleiner kurzer Artikel, mit dem Titel Stoppt den Agilitätswahn. Das war so eine Zeit, da haben andere noch geschrieben, Deutschland wird nur in den Kinderschuhen stecken, was das Thema Agilität angeht. Und da haben sie sich ein bisschen lustig gemacht über den sogenannten tragischen Versuch einiger Konzernmenschen, jetzt auch hip und agil zu sein und dass sich das Ganze dann oft eben auf Jeans und Turnschuhe beschränkt hat. Und am Ende haben sie gesagt, es geht eigentlich darum, um eine Haltung zu entwickeln und nicht mit Buzzwords um sich zu schmeißen. Und am Ende haben sie dann geschrieben, es wäre so, die Welle würde über uns drüber schwappen. Und es wird auch irgendwann die nächste Welle kommen, die dann womöglich von dem Wunsch getrieben sei, dass es noch agiler werden soll. Wie siehst du das? Ist der Trend Agilität bald vorbei? Kann der überhaupt vorbei sein? Und siehst du am Horizont schon irgendwas Neues auf uns zu kommen?
Also ich verstehe den Artikel. Ich habe auch schon, also seit 2017, es gibt ja tausende Artikel über das Thema Agilität und Agilität ist tot oder was. Ich denke, das Thema hat wirklich mehrere Facetten. Das kann man sich gar nicht so einfach machen und das wirklich nur auf das Thema Agilität, ja oder nein, beschränken. Ganz vorweg bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Agilität nicht tot ist und uns auch noch immer begleiten wird. Weil Agilität heutzutage einfach wichtig ist, wenn Unternehmen zukunftsfähig sein wollen. Warum ist das so? Weil viele betrachten Agilität zwar eher als eine Methodik, die denken dann an Scrum, an Design Thinking, an SAFe, an was es nicht noch alles gibt. Aber Agilität ist halt mehr als eine Methode, ist eine Denkweise, wie du schon gerade gesagt hast, was auch in dem Artikel zur Geltung kam, als eine Herangehensweise für Problemlösung und für Produktentwicklung. Es geht darum, vom Kunden her zu denken, iterativ zu arbeiten, kontinuierlich Feedback zu integrieren. Und das sind alles Dinge, ohne die man heutzutage nicht mehr leben kann. Wenn ich mir heute vorstelle, als Softwareunternehmen, als Produktentwicklungsbereich, ein Produkt zu entwickeln, was ich 10 Jahre vor mich hin entwickle, um dann rauszugehen und zu schauen, ob es jetzt gelungen ist oder nicht, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Und diese Grundeigenschaften von Agilität, das halt Schritt für Schritt ganz nah am Kunden iterativ und ständiges Feedback aufzunehmen und zu schauen, ob das die richtige Lösung ist oder ob man das Problem richtig verstanden hat, das verstehe ich unter Agilität. Mhm. Und das ist nicht der einzige Grundstein für zukunftsfähige Unternehmen, aber das ist ein wesentlicher Grundstein für zukunftsfähige Unternehmen. Und insofern bin ich davon überzeugt, gerade in der Zeit, in der wir leben, und das wird nicht langsamer, sondern das nimmt an Dynamik zu, ist es entscheidend, flexibel und lernfähig zu sein. Und Agilität ist einfach der Schlüssel für diese Anpassungsfähigkeit.
Ja. Da geht mir gerade was durch den Kopf. Ja, das ist tatsächlich so. Ist ja eigentlich, am Ende ist es egal, wie das Ding heißt. Wir brauchen diese Fähigkeit,
genau,
schneller zu werden, schneller zu reagieren. Da habe ich ein schönes Beispiel von mir selbst, wo ich irgendwann, ich habe bei Lufthansa Cargo das Projekt der Einführung von Office 365 begleitet. Mhm. Da war ich der Single Point of Contact für das Konzernprojekt und das heißt, ich hatte mich unheimlich tief da eingearbeitet, wie Teams funktioniert, wie die ganzen anderen Apps funktionieren. Ich kannte mich aus und bin dann natürlich von Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung gefragt worden, wie geht denn das, wie geht denn jenes? Und habe dann immer eine Antwort parat gehabt. Und dann ist mir mit der Zeit aber aufgefallen, Moment, das Tool entwickelt sich so schnell weiter, wenn mich jemand fragt, geht das oder jenes mit Teams? Meine Antwort, die von gestern ist, nein hieß, das kann sein, dass sie heute nicht mehr stimmt. Mhm. Das heißt, ich hatte mir tatsächlich angewöhnt, wenn mich jemand was fragt nach einem Feature, was er gerne hätte, immer erstmal nochmal nachzugucken, weil sich das so schnell verändert hat. Und ich habe mir dann 2 Qualitäten angewöhnt. Das eine ist dieses kritische Hinterfragen, nämlich selber zu fragen, ist das wirklich so? Mhm. Und auf der anderen Seite musste ich mir aber auch die Qualität angewöhnen, zu sagen, loslassen, du kannst nicht alles wissen. Und meine Kollegen dann auch zu ermutigen, selber nachzugucken. Ne, weil ich meine Aufgabe war jetzt nicht IT-Spezialist für Office 365 Produkte zu sein. Aber das ist, glaube ich, so auch eine große Herausforderung, ne? Denn dieses Wissen ist für uns ja auch ein ganz großer Stabilitätsfaktor immer gewesen. Und du kommst jetzt in eine Welt, wo du auf einmal nicht mehr wissen kannst. Du hast es mal gelernt, wie das Tool funktioniert, aber das hat sich in den letzten Wochen schon wieder weiterentwickelt. Und da diese Gelassenheit zu entwickeln, ich glaube, das ist eine ganz große Stabilitätskompetenz von Menschen in der heutigen Arbeitswelt. Das heißt nicht, dass mir alles egal sein soll und ich nichts mehr wissen brauche, aber dieses alles wissen zu müssen und immer am Ball zu sein, das kann man ja kaum noch bewerkstelligen.
Das ist ein guter Punkt, Simone. Insbesondere finde ich beim Thema Führungskräfte, also bei der Arbeit mit Führungskräften fällt mir eben auf, dass das eine große Herausforderung ist, weil Führungskräfte, die seit 30 Jahren in Unternehmen sind, die sind es gewohnt, alles zu wissen. Also sie sind es gewohnt, zumindest fachlich und aus ihrer Erfahrung und aus der Führungserfahrung, die sie gemacht haben, in Anführungsstrichen alles zu wissen und für alles eine Antwort zu haben. Und jetzt gibt es Führungskräfte, die sind sehr selbstreflektiert und die merken, dass dem immer weniger so ist, weil es gibt technologische Fortschritte, die sie einfach nicht mehr erklären können, die sie einfach nicht mehr selber gut kennen. Und gleichzeitig gibt es aber auch Führungskräfte, die vielleicht weniger reflektiert sind und die immer noch der Meinung sind, alles das, was jetzt hier so kursiert mit Agilität und Flexibilität und OKR und was es nicht alles gibt, das machen sie eigentlich schon längst, nur heißt es jetzt eben so.
Und tragen schon die Turnschuhe und die Jeans, meinst du?
Ja, vielleicht noch zu diesem Thema Turnschuhe und Jeans kann ich dann auch gleich nochmal was sagen. Aber ich finde, die große Kunst ist es eben zu erkennen als Führungskraft, ich bin so weit weg von diesen ganz aktuellen Themen, ob das jetzt beim Kunden ist oder ob das jetzt wirklich in der Entwicklung ist. Und ich kann heutzutage in dieser komplexen Welt eigentlich keine Entscheidung mehr treffen, die richtig ist oder falsch, sondern ich muss mir die Sichten einholen von unterschiedlichen Leuten. Die Kunst ist es heute als Führungskraft, die Experten zusammenzutrommeln, die sich wirklich damit auskennen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Und selbst
da kann ich nicht wissen, ob sie richtig ist.
Ja, selbst da kann ich nicht wissen, ob sie richtig ist. Deswegen sage ich auch, eine Lösung finden. Ja. Nicht dann zu entscheiden und zu sagen, ich sehe es jetzt so, sondern gemeinsam eine Lösung zu finden und zu überlegen, in Klammern agil, wie kann ich schnellstmöglich feststellen, dass diese Lösung die Lösung auf das Problem ist oder dass überhaupt das Problem, was wir annehmen, das Problem ist.
Das Problem.
Ja. Und vielleicht noch ein Satz, Simone, wegen den Jeans und Turnschuhen. Ich muss ehrlich sagen, für viele ist das vielleicht ein bisschen lächerlich und für viele ist es vielleicht eigenartig, wenn man eine Führungskraft 30 Jahre kennt im Anzug und Krawatte und jetzt kommt sie in Turnschuhen. Ich begrüße es. Also ich habe deutlich mit dieser Turnschuh- und Jeans-Mentalität und der Du-Mentalität, finde ich, in meiner Arbeit, man ist sich viel schneller näher gekommen. Also die Distanz zwischen Berater und Geschäftsführer oder C-Level ist dadurch einfach kleiner geworden. Und es macht es einfach leichter, auch mit diesen hochverantwortlichen Leuten zu sprechen und auf Augenhöhe zu diskutieren, wenn nicht die Rüstung, Anzug und Krawatte und Status dazwischen steht.
Und das Sie, ne? Also ich habe das auch so erlebt. Das ist tatsächlich so, auch bei Lufthansa, wo ich ja vorher war, ging irgendwann auch da flogen erst die Krawatten und dann gab es auch mindestens mal freitags oft Sneaker. Und das habe ich sehr, sehr gut, also mir ist das sehr positiv und angenehm aufgefallen, weil ich habe das genauso erlebt, dass dadurch ein bisschen lockererer Umgang generell und Mitarbeiter haben sich dann auch ein bisschen mehr getraut, hier mal was anzusprechen und da mal was anzusprechen. Und das habe ich auch, also gerne, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowieso immer gerne schon so zur Arbeit. Es gab dann mal eine Phase, da hat man mir empfohlen, ich soll schön im Hosenanzug auf die Arbeit gehen. Das habe ich dann auch brav gemacht, habe mich aber schon immer in diesen etwas legeren Kleidungsstücken wohler gefühlt. Und ich habe das sehr genossen und finde es ganz schön, wenn manchmal ein Mann heute dann nochmal im privaten Rahmen, wenn man mal schön ausgeht, nochmal sich schick macht. Aber im beruflichen Kontext. Das habe ich genauso erlebt wie du. Eine schöne Entwicklung.
Ja.
Jetzt mal noch mal ganz kurz auf die Unternehmen und auf deine Arbeit. Da kannst du wahrscheinlich jetzt wie aus der Pistole geschossene Antwort geben. Gibt es denn Anzeichen dafür, dass Agilität in irgendeinem bestimmten Unternehmen überhaupt nicht die beste Lösung ist?
Also da kann ich nochmal meine Antwort, die ich früher gegeben habe, nochmal wiederholen, weil für mich ist es wirklich für jedes Unternehmen wichtig, das Thema Agilität als ein Selbstverständnis, als eine Art Betriebssystem verinnerlicht zu haben. Vom Kunden her denken, die Experten zusammenzubekommen, sich anders den Lösungen anzunähern, als man es früher getan hat. Insofern denke ich, diese Art von Agilität, agil zu denken und darüber sich im Klaren zu sein, was das bedeutet für die Zusammenarbeit, für die Produktentwicklung etc., ist für mich essentiell. Insofern, das gilt für jedes Unternehmen. Klar muss vielleicht ein etablierteres, die schon wissen, wir haben das Produkt und das entwickeln wir jetzt weiter. Könnte man denken, sie hätten jetzt vielleicht weniger Agilitätsnotwendigkeit als ein Startup, was gerade dabei ist, das erste Produkt zu entwickeln. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, es gibt so viele Konkurrenz auf der Welt und diese Globalisierung, die sorgt einfach dafür, dass sich gerade Unternehmen, die denken, ich habe ein sicheres Produkt, gerade die sollten agil sein, weil sie nach links und rechts schauen müssen, dass sie nicht irgendwo überholt werden.
Also wo kommt der es kopiert und der es irgendwann in Windeseile schneller, besser macht als ich, günstiger oder wie auch immer, ja.
Wie schaffen wir andere Geschäftsmodelle? Fallen uns noch andere Produkte ein? Wie können wir diese Produkte schnell vertesten? Ob es dafür einen Markt gibt, ist für mich alles Agilität. Aber einen ganz wichtigen Punkt, und vielleicht rührt daher die Frage auch, ist, sind alle agile Methoden für alle Unternehmen beziehungsweise Unternehmensbereiche geeignet? Also sprich, macht es Sinn im Bereich HR, genauso mit Scrum, mit der Scrum-Methodik zu arbeiten wie im Bereich IT-Entwicklung. Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Und das kann man aber auch wiederum nicht.
Das kann aber auch nicht alle HRler gerne hören.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kann man auch nicht, vielleicht auch nicht so pauschalisieren, weil ich bin der Meinung, man muss schauen, was möchte man denn erreichen? Mit dem Thema Agilität. Mindset ist gut, aber gibt es bei diesen ganzen Methoden, was wollen wir bei HR machen? Wir wollen beispielsweise kundenorientierter sein. Ist dann Scrum die richtige Methode oder gibt es vielleicht andere Methoden oder, sage ich mal, Instrumente aus Methoden? Ich sage, wir nutzen Instrumente aus dem Design Thinking, weil sie uns im Bereich HR helfen, eine stärkere Kundenorientierung einzunehmen und uns in diesen fünf Schritten eine Logik, eine Struktur zu haben, wie wir unser Problem angehen und lösen und eine Lösung entwickeln. Oder ja, Scrum bietet für uns den Vorteil im Bereich HR, dass wir ganz sauber runterschreiben können, was jetzt der Fokus ist, wer sich um was kümmert und das wirklich innerhalb von 2 Wochen abarbeiten. Und das macht für uns am meisten Sinn, weil wir kümmern uns um neue HR-Produkte, was auch immer es ist. Meine zentrale Botschaft ist, Agilität muss jedes Unternehmen haben. Welche agile Methode oder welche Instrumente der agilen Methoden muss jeder Bereich und jedes Unternehmen für sich selbst herausfinden, was möchte es, was passt gut dafür.
Ja, danke dafür die Einordnung. Ich denke auch so, das Thema HR-IT könnte auch ein Bereich sein, wo man agile Methoden gut einsetzt. Die Tools sind ja, das wissen viele Leute in der Fläche, die noch nicht mit HR zu tun hatten, gar nicht sehr, sehr komplex und mächtig, gerade wenn du in größeren Unternehmen unterwegs bist. Kai, wenn ich das jetzt alles so höre, was du erzählst, so auch über das, was so im Markt so abgeht und in den Unternehmen, da wird mir schon wieder ein bisschen schwindelig. Und wenn ich jetzt überlege, okay, wie schaffe ich das als Mensch in diesen Zeiten überhaupt, leistungsfähig zu bleiben, den Überblick zu behalten und so weiter. Da möchte ich auf ein Thema zu sprechen kommen. Wir haben das eben eigentlich schon mal so touchiert, als wir darüber gesprochen haben, was für dich Stabilität bedeutet und auch für mich. was psychologisch gesehen so ein ganz wichtiges Thema ist für Menschen, ist das Gefühl von Zugehörigkeit. Mhm. Jetzt habe ich noch nicht in hunderten von agilen Projekten oder auch nicht in agilen Transformationen so viel mitgearbeitet und stelle ich mir so vor, ich habe da ständig mit unterschiedlichen Leuten zu tun, muss mich in jedem Thema mit anderen abstimmen und so weiter. Das ist jetzt erstmal so rein psychologisch betrachtet ein erhöhtes Stresslevel. Bilde ich mir da nur was ein? Also ist das ein Konstrukt oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich in so einer Struktur arbeite? Kann ich da wirklich ein stabiles Gefühl von Zugehörigkeit aufbauen?
Das ist eine gute Frage, von außen betrachtet vor allem, weil ich hätte die Frage nie gestellt und ich sage dir auch gleich warum. Weil
das freut mich schon mal.
Ja, warum? Also ich sage mal, alte Welt, jeder geht an seinen Schreibtisch und ich kenne das noch von meinen Anfangszeiten in der Beratung. Da ist der Schreibtisch und die Wand tapeziert mit Urlaubsbildern und und ganz viele persönliche Gegenstände. Bis hin zu, dass dann natürlich, wenn der Mitarbeitende im Urlaub nicht da war, dass dann alles zugeschlossen ist drumherum. Ne? Da kommt keiner ran an meine Sachen.
Ja, und es hat sich jemand um die Pflanzen gekümmert.
Genau. Das ist alte Welt. Und da würde ich fragen, Simone, ist das ein Gefühl von Zugehörigkeit und Halt, dass ich letztendlich so in meinem Büro sitze und meinen Schreibtisch habe, ist vielleicht eher so eine Illusion von Zugehörigkeit und Halt, weil ich immer mit den gleichen Leuten essen gehe, weil ich so eine, ich habe so meinen Platz, wo ich sozusagen mein Reich, ne, mein kleines Zuhause am Arbeitsplatz. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, das hat halt heute keinen Bestand mehr. Also heute arbeiten wir remote, heute haben wir so eine flexible Desk-Policy, was alles aus nachvollziehbaren Gründen entstanden ist. Also das heißt, das haben wir verabschiedet und das muss man einfach, der Sache muss man einfach ins Auge sehen. Und wem das halt gegeben hat, da müssen wir andere Sachen suchen, die halt geben. Mhm. Und kann ich dir auch gleich nennen, was meine Erfahrung ist, und deswegen sage ich,
danke,
diese Frage, die ich vielleicht gar nicht gestellt als Transformationsexperte. Mhm. Ein großer Marktführer im Klebstoff, im Bereich Klebstoffentwicklung, hat gesagt, wir möchten mal agil ausprobieren bei uns im Bereich Forschung und Entwicklung und schauen, wie das geht. Wir haben 5 Projekte gestartet, jedes Projekt agil. Ich war damals der Coach über alle Projekte, wie man agil arbeitet. Und es war so, dass wir praktisch, wie es im Agilen ist, interdisziplinäre Experten zusammengesammelt haben. Das ist das Thema. Hier haben wir von Materialexperte über Produktionsexperte etc. alle zusammen. Und das war für alle natürlich Neuland und wie, wenn man irgendwo das erste Mal zum Arbeitsplatz geht, in die Schule geht oder mein Sohn den ersten Tag im Kindergarten geht, das ist erstmal ein bisschen eigenartiges Gefühl, wo man sagt, könnte ich drauf verzichten, wenn ich jetzt nicht wüsste. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber jedes Team von diesen 5 hat sich so doll mit dieser Aufgabe identifiziert und fand es so gut, Einblicke in die Disziplinen, in die Domänen der anderen Teammitglieder zu erhalten und hat so eine Kraft, so eine Stabilität, so eine Sicherheit daraus gezogen, dass man einen gemeinsamen Sinn teilt, so Sinn im Sinne von Aufgabe. Wir wollen prüfen, ob das richtige Produkt ist oder ob man das überhaupt machen kann. Und diesen Stolz auch, etwas in so kurzer Zeit in so einem kleinen Team zu entwickeln und sich darüber kennenzulernen, dass sie, also es gab welche, die haben gesagt, sie hätten am liebsten den Urlaub um ein paar Tage verkürzt, weil sie sich schon so doll auf ihr Team gefreut haben.
Das hört man immer wieder aus solchen Konstellationen, dass die Leute, also sicher trifft das nicht auf alle zu, aber viele Menschen, die einmal in solchen Konstellationen gearbeitet haben, sagen, sie wollen das nie mehr anders. Weil da passiert natürlich auch vieles, was sehr gut für uns ist. Nämlich, wie du eben schon sagst, man hat diesen gemeinsamen Sinn. Also ich würde sagen, das Ziel, ich komme ja aus der Individualpsychologie, der Alfred Adler hat eher gesagt, es braucht das Wozu, also das Ziel, was ich erreichen möchte. Und das passt natürlich auch sehr gut zur Motivation. Einmal das, dann zu lernen. Ja, während ich vorher vielleicht nur wirklich sehr viel über meinen eigenen Ausschnitt wusste, kann ich da sehr viel lernen und plötzlich eine ganz andere Qualität an Arbeit leisten. Und ja, ich werde wahrscheinlich sehr oft auch inspiriert. Und das ist ja was, was wir auch sehr gerne haben. Natürlich gibt es auch Menschen, denen dieser Halt, diese Struktur, der soziale Verband, in dem ich bin, sehr wichtig ist. Aber ja, das sehe ich genau wie du, daran festzuhalten und davon zu träumen, dass das wieder so wird, wird uns nicht mehr dahin bringen. Wir werden uns Lösungen suchen müssen, jeder von uns. Wie kann ich mich gut einlassen auf die sozialen Konstellationen, die mir geboten werden? Und wenn ich mich da einbringe, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass mein Zugehörigkeitsgefühl höher ist, als wenn ich Dingen hinterher trauere, die nicht mehr kommen werden. Ja, sehr schönes Beispiel. Danke, das ist sehr, sehr eindrücklich.
Ja, also ich habe jetzt noch Kontakt, ist jetzt schon 2018 war das, glaube ich, aber ich habe jetzt noch Kontakt zu einzelnen Kolleginnen, die dort mit im Team waren, und sie berichten immer noch, wie toll die Erfahrung ist.
Mhm. Ja, schön. Ja, sehr, sehr schön. Ja, wir haben jetzt, du hast ein paar Mal das Dilemma oder auch Führungskräfte, wie die in der Situation sich teilweise verhalten, hast du referenziert. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Fähigkeiten, die eine Führungskraft in agilen Organisationsstrukturen haben sollte? Und darf ich die Führungskraft überhaupt noch Führungskraft nennen in einem agilen Zusammenhang? Oder heißen die jetzt auch anders?
Für mich unbedingt, ja, es gibt viele, ne, Servant Leader, etc. Ich bleib mal bei Führungskraft, da kann jeder mit was anfangen. Und ich denke, dass die unbedingt notwendig sind. Und zwar aus mehreren Gesichtspunkten. Wir haben heute schon auch eingangs viel über Stabilität. Was gibt Sicherheit? Was gibt irgendwie so Halt? Wir haben gerade über das Thema Sinn gesprochen. Mhm. Diese Stabilität zu schaffen, so einen Rahmen zu geben, in dem sich die Mitarbeitenden sicher fühlen, in dem sie Entscheidungen treffen können. Psychologische Sicherheit ist hier ein herausstechendes Must-Have. Das ist für mich die Aufgabe von Führungskräften. Also die Führungskräfte sind im Unternehmen dafür da, diese Stabilität, also sie sind die Enabler für diese Stabilität. Mhm. Sie müssen diese Stabilität schaffen, indem sie den Rahmen geben, in dem etwas passieren kann, in dem experimentiert werden kann, in dem sich Mitarbeiter finden können, wo eine gewisse Struktur da ist. Wenn so ein Team, wie wir uns gerade darüber unterhalten haben, sich neu findet, dass es eine gewisse Struktur da ist, wie das Team zusammenarbeitet, wie es Konflikte löst, dass man ansprechbar ist, dass man Vertrauen abgibt, und zwar auch schrittweise. Also was vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist im Rahmen von Stabilität, Agilität, Führungskräfte, ist so dieses Spannungsfeld, was ich oft sehe, gerade wenn es darum geht, jetzt arbeiten wir agiler. Ich habe gelesen, Agilität heißt, ich gebe als Führungskraft Verantwortung ab. Ich brauche nicht mehr alles selber entscheiden. Das macht jetzt das Team für mich. So, und jetzt gibt es einige, die sagen, gut, dann soll das Team jetzt mal machen. Also meine Expertise, meine Erfahrung ist nicht mehr so erwünscht. Wir arbeiten ja jetzt agil. Dann soll das Team das jetzt mal machen. Und das geht meistens nach hinten los. Das Team ist ein bisschen ratlos, macht das alles das erste Mal, weiß noch nicht ganz, wie hoch ist die Entscheidungsbefugnis, wie kommen wir vielleicht auch zu Entscheidungen, kann ich die Entscheidung überhaupt fällen oder nicht? Führungskraft stellt sich dahin und sagt, macht mal. Also ihr werdet mich schon irgendwie holen, wenn es notwendig ist. Und da ist einfach mein Hinweis oder meine Empfehlung oft halt, ein Team, was es nicht gelernt hat, selbst zu entscheiden, so zusammenzuarbeiten, Stück für Stück dahin zu führen. Und das heißt, sie sind verantwortlich für kleinere Entscheidungen, dass man vorab kommuniziert, in dem Rahmen könnt ihr entscheiden, in dem Rahmen könnt ihr euch bewegen. Und je mehr das Team sich entwickelt und lernt, desto größer kann man den Rahmen machen. Und irgendwann ist es dann mal so, dass die Führungskraft tatsächlich nur in Anführungsstrichen, aber als Coach fungiert, um zu schauen, ich bringe mich mit ein, ich unterstütze euch, eure Stärken zu leben, aber ich bin weniger der Alleswissende, der sagt, was ihr zu tun habt und fälle die wichtigen Entscheidungen.
Ja, die Führungskraft kann ja im Zweifel auch mal der oder diejenige sein, die sich am besten mit dem Thema auskennt.
Ja.
Also wenn wir jetzt sagen, das heißt ja, dass die Entscheidungen von denen zu treffen sind, die sich am besten mit dem Thema auskennen. ne, oder auch im Rahmen von der Zusammenarbeit, was herausgearbeitet wurde. Aber auch die Führungskraft kann sein, kann derjenige sein oder diejenige, die sich am besten mit etwas auskennt oder auch die größte, ich sag mal, interdisziplinäre Erfahrung hat. Kann ja auch öfter mal der Fall sein.
Ja, ja, absolut. Deswegen sage ich, aber die Kunst der Führungskraft muss es trotzdem sein. Manche Führungskräfte, Simone, denken, sie hätten die größte Expertise drin. Und das Schlimmste, was ich erlebe oder erlebt habe, ist, wenn das Team halt 2 Wochen lang an möglichen Lösungen arbeitet, sich entscheidet für eine bestimmte Lösung, die der Führungskraft präsentiert und die Führungskraft sagt, aus meiner Erfahrung ist das ganz anders und wir machen es so, weil da hänge ich alle ab und konterkariere eigentlich das Thema Agilität und Teamwork. Und
Stabilität übrigens auch, hast du damit, Stabilität, Zugehörigkeitsgefühl hast du damit auch gleich mal, ja.
Genau, und da ist es eher die Aufgabe der Führungskraft, sich mit einzubringen und zu sagen, ich habe da meine Erfahrungen gemacht, die bringe ich gerne ein, lasst uns gemeinsam da was finden und das ist die Aufgabe.
Ja, ja. Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Danke dir. Ja, Kai, das war eine sehr spannende Reise durch sehr viele Themen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden.
Gerne.
Also unheimlich tolle Perspektiven, die du eingebracht hast. Ich glaube, wir haben auch das Thema Stabilität immer wieder gut reingebracht. Und ich hätte jetzt eine letzte Frage nochmal. Wenn du eine Botschaft an Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeitende zum Thema Agilität und Stabilität richten könntest, welche wäre das?
Ich denke, meine Botschaft wäre, seht Agilität und Stabilität nicht als Gegensätze. Für mich ist Agilität ein funktionierendes Betriebssystem, was alle Unternehmen benötigen und etablieren müssen. Und das schafft Anpassungsfähigkeit. Und Anpassungsfähigkeit zu sein, heißt, ich kann flexibel auf Veränderungen agieren und meine Kraft fußt und meine Motivation kommt aus der Stabilität von Zusammenhalt, gemeinsamer Sinn, was wir besprochen haben, ein gemeinsames Ziel. Und wenn man das vereint und diese Stabilität, diese Kraft daraus schöpft und Agilität implementiert hat, schafft man es als Unternehmen, zukunftsfähig zu sein und Veränderung als etwas zu betrachten, das nun mal so ist in unserer Welt und gleichzeitig die Sicherheit zu haben, ich weiß, wie wir damit umgehen, wir können das.
Ja, oh, sehr schön. Jetzt habe ich schon mal Gänsehaut gekriegt zum Schluss.
Ach.
Ja, ja, sehr schön. Also da hätte ich sogar nichts zu ergänzen. Das finde ich einfach ganz wunderbar. Mir ist immer wichtig, an der Stelle darauf hinzuweisen, dass es nicht die eine Person im Unternehmen gibt, auf die wir zeigen und auf die wir warten, bis die dies oder jenes macht, sondern dass gerade heute es wichtig ist, dass jeder sich selbst fragt, was kann ich beitragen? Und natürlich im Idealfall auch auf jemanden trifft, der das zulässt. Und so können wir nämlich gemeinsam alles meistern und auch in all der Agilität und Flexibilität, die es braucht, wieder Stabilität finden. Das sieht anders aus, als es gestern ausgesehen hat, aber das kann sich auch genauso anfühlen.
Ja.
Kai, vielen, vielen Dank für dieses
sehr,
sehr inspirierende Gespräch und für deine Zeit.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir eine gute Woche, viel Erfolg bei all den Projekten, die anstehen.
Danke.
Und freue mich schon auf den nächsten Austausch.
Wir hören und sehen uns, Simone. Vielen Dank.
Das war Moment noch, der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Abonniere den Podcast, damit du keine weiteren Folgen verpasst und lass uns gerne eine kurze Bewertung da. Wir freuen uns über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.